Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Matthäus 2, Abvers 1. Da Jesus geboren war zu Bethlehem im jüdischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk und erforschte von ihnen, wo der Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: Zu Bethlehem im jüdischen Lande, denn also steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist mitnichten die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir soll mir kommen der Herzog, der über mein Volk Israel ein Herr sein. Soweit Gottes Wort. Ich möchte gerne über Micha 5 predigen. Matthäus habe ich zitiert, damit wir wissen, warum das mit Weihnachten zu tun hängt. Und in diesem Text wird deutlich, der König, der Erlöser, sollte in Bethlehem geboren werden. Die Geburt des Erlösers beginnt eine neue Zeit. Und der Erlöser schafft Frieden in Gottes Kraft. Also 3 Punkte für diese Predigt. Der König, der Erlöser, sollte in Bethlehem geboren werden. Seine Geburt beginnt eine neue Zeit. Und er schafft Frieden in Gottes Kraft. Wir denken vielleicht, das ist eine gute Nachricht, dass er in Bethlehem geboren wurde. Aber versetzt euch bitte zurück in die Zeit von Micha. Und da merkt man, das ist eigentlich eine schlechte Nachricht gewesen. Micha sagte am Anfang, der Prophet lebte zur Zeit der Könige Jotam, Ahas und Hiskia und hat dort prophezeit. Und das bringt ihn zurück ins 8. Jahrhundert. Er ist ein Zeitgenosse, ein Prophet, ein Kollege von Jesaja. Er sagt nicht genau, man kann nicht genau herausfinden, wann er berufen wurde. Jesaja hat unter Osia, Jotam, Ahas und Hiskia gewirkt und ist im Todesjahr von Osia berufen worden, 740 vor Christus, und hat bis 701 gewirkt. Und Micha ist in etwa dieselbe Zeit, weil als Osia starb in dem Jahr, hat schon sein Sohn regiert, weil er war selber aussätzig. Das heißt, wir sind hier etwa 730, 720, 710, wo die verschiedenen Prophezeiungen von Micha gegeben worden sind. Und da war die Nachricht, dass der Messias, der König, der Israel regieren soll, in Bethlehem geboren wurde, eine schlechte Nachricht. Warum? Weil der Palast des Königs in Jerusalem war. Seit David hat immer ein Sohn Davids regiert in Jerusalem und der wurde geboren im Harem vom König von Juda. Und er lebte in Jerusalem, er wuchs auf in einem schönen Schnucken Königspalast. Und die Nachricht, dass der Messias, der Erlöser, in Bethlehem geboren wurde, bedeutet, dass das weg ist. Dass Gott bei Null anfängt. Dass der Messias geboren wird zu einer Zeit, wo das Königshaus Davids keine Macht mehr hat, kein Thron und keine Krone. Dass der Palast des Königs in Jerusalem platt gemacht worden ist und dass Juda und Jerusalem eine Zeit lang unter fremde Herrschaft getan werden. Das steht auch in unserem Text, dass das der Fall ist, wenn man genau liest. Da heißt es in Vers 2, indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. Also er lässt sie plagen oder er gibt sie hin. Gott gibt sein Volk hin. Man kann das gut vergleichen. Also Micha ist unter den 12 kleinen Propheten, ist so eine Art kleiner Jesaja. Entschuldigt, dass ich das so formuliere. Ja? Jesaja hat 66 Kapitel, Micha hat nur 7. Und ich habe mich in Vorbereitung auf diese Predigt intensiv mit Micha beschäftigt. Und ich bin voll begeistert über diesen Propheten und das, was er sagt. Es gibt so ein paar Punkte, da merkt man richtig, Kernprophezeiungen, beide wirken zur selben Zeit. Und der Geist Gottes hat gewisse Kernprophezeiungen beiden Propheten anvertraut. Teilweise in denselben Worten. Also in Jesaja Kapitel 2 hat man das Friedensreich, das die ganze Welt umspannt. Und das hat man in Micha 4. Und die Frage ist, hat einer vom anderen abgeschrieben? Und hat der Heilige Geist zur selben Zeit dieselbe Wahrheit zwei Propheten unabhängig gegeben? Es ist eine ganz gewaltige Prophezeiung, dass Gott die ganze Welt zurückgewinnen wird. Er wird alle Völker zurückgewinnen. Und da ist natürlich die Frage, wie macht er das? Wie kriegt er es hin, dass nicht nur ein gottloses Israel zurückkommt zu Gott, sondern wie kriegt er es hin, dass auch die Nationen, die Gott nicht kennen und teilweise auch gar nicht kennen wollen, dass die zu Gott zurückkommen? Und ein Punkt darin, ein Schlüsselpunkt ist die Geburt eines Kindes, nicht in Jerusalem, sondern in Bethlehem. Wenn man sich Jesaja anguckt dazu, der hat denselben Inhalt, aber andere Worte. Also das, was bei uns so formuliert ist, und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der da in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen ist, das klingt dann in Jesaja so. In Jesaja 11, Vers 1 und 2. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Was haben diese beiden Prophezeiungen miteinander zu tun? Also Bethlehem und das Reis aus dem Stamm Isais. Beide setzen voraus, dass etwas Schreckliches, Katastrophales passiert ist. In dem Bild von 4 von Jesaja 11 ist es ein Baum. Der Baum war groß, der Baum war stark und er hatte ungeheuer viele Zweige und er war prächtig anzusehen. Es war das Haus David, abstammend von Jesse. Und dann kam jemand mit einer Axt und hat diesen Baum umgehauen. Das ist genau dasselbe Bild, wie dass der Messias aus Bethlehem kommt und nicht aus Jerusalem, nicht aus dem Palast des Königs in Jerusalem, wo er geboren wurde, im Frieden, sondern alles ist verloren gegangen, der Baum Isais ist umgehauen worden. Gott hat Gericht geübt. Und es heißt absichtlich nicht der Baum Davids, sondern Isai, der Vater, der unbedeutend war, der nichts war, nichts in Bethlehem. Und er hatte zwar eine große Familie, aber er hatte keinen Namen, er hatte keinen Einfluss, er hatte keine Macht. Er war ein Nobody. Und Gott wird, wenn der Messias kommt, bei Null anfangen. Die Familie des Messias wird arm sein. Sie wird nicht im Palast sein. Sie wird keine Armee haben, keine Kraft, keine Macht, keine Regierung. Gott fängt bei Null an. Gott hat zuerst das Haus David ungeheuer gedemütigt. Er hat es umgehauen, wie mit der Axt den Baum umgehauen. Und dann stand dieser Stamm jahrhundertelang wie tot da. Und es passierte gar nichts. Und man sah keinen Baum, man sah nur einen abgehauenen Stamm, wie wenn man durch den Wald geht und man sieht einen Baumstumpf und man macht sich keine Gedanken darüber. Der ist völlig unwichtig, den kann man zu nichts gebrauchen. Wenn man den aus dem Boden rausholen wollte, um vielleicht noch das Holz zu verbrennen, hätte man eine Riesenarbeit, das macht kein Mensch. Aber Gott lässt aus diesem getöteten Baum, aus diesem erledigten Royal Family House, er lässt auf einmal zu seiner Zeit etwas aufsprossen. Und dieser Baum kommt wieder zum Leben. Und das Haus, der Palast, der abgeräumt ist, wird wieder Wichtigkeit bekommen. in der Person eines Babys, das in Bethlehem geboren wird. Und hier steht das auch, dass es Bethlehem ist an für sich auch so ähnlich wie dieser Baumstumpf. Das ist nichts. Auch heute ist es so, dass Bethlehem oder Bejala in Israel, das ist ein kleiner Ort. Und nur wenn eben Weihnachten ist, kommen ein Haufen Touristen und kommen auch da vorbei. Es ist unter palästinensischer Verwaltung. Johnny Chavan lebt dort in Bejala in der Nähe von Bethlehem mit seiner Familie. Und ein Freund, einer, der auch mal Bibelschüler in Wiedenest war. Und wenn man sich so ein bisschen erkundigt, merkt man, die christliche Kirche in Israel hat auch zu kämpfen, auch um atmen zu können unter dem Einfluss von anderen, von Moslems, die da leben in der Gegend, oder auch von Israeliten, die ihren eigenen Messias nicht anerkennen. Bethlehem ist zur Zeit von Micha unwichtig und klein. Und als Jesus da geboren wird, wird er geboren von seiner Mutter zu einem Zeitpunkt, als die arm sind und als sie sich alles andere gewünscht hätten, als Nazareth verlassen zu müssen und Maria im hochschwangeren Zustand dann die Reise wahrscheinlich zu Fuß antreten musste, weil Augustus das so wollte. Der König, der Erlöser, sollte in Bethlehem geboren werden. Interessant ist dabei, dass Juden das wussten und dass Juden das wissen. Es ist interessant, dass die gläubigen Juden, die gibt es ja auch heute, es gibt säkulare Juden, die jetzt gar nicht religiös sind, die nur zu gewissen Feiertagen, wie ähnlich wie Christen, die Weihnachten in die Kirche gehen, zu nur gewissen Feiertagen ihr Judentum rausholen und dann zelebrieren, vielleicht zum Yom Kippur, zum Versöhnungstag. Aber es gibt auch fromme Juden, die das lernen und die das studieren. Und das ist interessant, dass manche von denen über diese Prophezeiung stolpern und zum Glauben kommen in den letzten 30 Jahren. Wenn ihr online geht und ihr guckt nach dem Zeugnis von Rabbi Zev Porat, der war ein Sohn von Rabbinern. Sein Vater war Rabbiner und der Großvater war Rabbiner. Und er sollte Rabbiner werden und hat entsprechende Schulen besucht und hat dann irgendwann seinem Vater gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich kann das nicht. Und er hat diese Zukunft, Rabbiner zu werden, an den Nagel gehängt. Und er hat auch Gott aus seinem Leben verdrängt. Und dann begegnet er im Chatroom einem Amerikaner, er lebt in Kalifornien, der anfängt, mit ihm zu evangelisieren. Und er hat gleich geantwortet, was soll das, ich bin Jude, ich will das nicht, sozusagen geh raus aus diesem Chatroom. Und er hat nicht locker gelassen, hat 4 Jahre lang mit ihm das Evangelium aufgrund des Alten Testamentes geteilt. Und dann kannte er die Bibelstellen und er fing an, Rabbiner, zu denen er Zugang hatte, zu fragen. Und er hat über 30 Rabbiner befragt, auch über Micha 5, Vers 1. Und er ist hingegangen und hat gefragt, was sagt ihr dazu? Und er hat von über 30 Rabbinern hat er 26 verschiedene Antworten gekriegt. Und es hat ihn nicht wirklich befriedigt. Er hat gemerkt, die haben keine Antwort darauf, dass der Messias in Bethlehem geboren werden musste. Und dass er nach Jesaja 53 sterben und auferstehen musste. Und er ist schließlich zum Glauben gekommen. Und dann begann eine ganz schlimme und schwierige Zeit für ihn. Das ist ein Wunder. Diese Prophezeiung, die wir heute im Text haben, das ist ein Wunder. Herodes, das war ein König, der war so halb Idumäer, der stammte von Edom ab. Und als diese Hammernachricht kommt, dass fremde Leute nach Jerusalem kommen und fragen, wo ist jetzt der König der Juden? Wir würden ihm gerne huldigen, der Thronfolger, der Prinz, wo ist er? Die kamen nur dahin aufgrund von Sternen, die sie beobachtet hatten und von den Dingen, die sie da dachten als antike Leute, die mit den Sternbildern auch Völker verbanden und mit einer bestimmten Sternkonstellation vielleicht die Juden verbanden und deswegen auf die Idee kamen, da ist was Gewaltiges geschehen, da ist eine Konstellation im Himmel, das ist etwas Gewaltiges. Und die haben sich deswegen auf den Weg gemacht, hatten keine Ahnung über Micha 5, Vers 1, hatten keine Ahnung, wo sie nachgucken müssten im Alten Testament. Und deswegen gingen sie völlig normal in die Hauptstadt. Wenn der König der Juden geboren werden soll, dann geht man in die Hauptstadt, dann geht man dort, wo der Palast ist. Und das ist Jerusalem. Und sie klingeln in Jerusalem bei dem König und fragen, wo ist das Kind? Wahrscheinlich sozusagen auch die Idee, sein Kind, ja, wenn der Prinz geboren ist, der die Welt verändern würde nach ihren Überlegungen. Und wir wollen ihm auch huldigen, sozusagen rechtzeitig, weil wir wissen, dass die große Wende kommt. Und der Herodes fällt aus allen Wolken. Und mit ihm ganz Jerusalem. Matthäus bemerkt, dass die erschüttert waren. Die waren schockiert. Und wir wissen von Herodes, dass sobald irgendeiner in die Nähe kam, auch nur dessen, dass er seinen Thron gefährden würde, dass er bereit war, auch einen Sohn umzubringen. Und wir sehen das auch hier. Manche bibelkritische Leute haben dann gesagt, das ist ja nie passiert mit Bethlehem und so. Ich frage dann sozusagen, warum nicht? Wir wissen, dass das ein Mörder war. Es gab das Bonmot in Rom, besser ein Schwein von Herodes zu sein als sein Sohn. Und Schwein und Sohn sind zwei griechische Worte, die da benutzt werden, die ganz ähnlich klingen. Weil wenn der Lunte roch, dass vielleicht mein Sohn mich frühzeitig beerben will, hat er den umgebracht. Was machen ihn die paar Kinder in Bethlehem? Das waren ja nicht hunderte, das waren ja nicht tausend, das wäre eine kleine Stadt. Was machen ihn die paar Babys aus, die von 0 bis 2 geboren wurden? Was macht das dem aus, da ein paar Kinder umzubringen? Und wir merken, das ist interessant, Gott wollte seine heilige Schrift erfüllen. Er benutzt die Superpower Rom, Augustus und den Hunger nach Steuern, um das auszulösen. Eine Frau macht sich auf den Weg, die schwanger ist vom Heiligen Geist und sie kommt gerade rechtzeitig am Ende der Schwangerschaft in Bethlehem an. Aber alles andere scheint nicht gut organisiert zu sein. Sie finden keinen Platz, keine gute Wohnung, kein Zimmer und das Kind landete schließlich in einem Fresstrog von einem Tier als Krippe, als Wiege. Was hast du getan, oh Gott, dass du Bethlehem erwählt hast und ein Bethlehem erwählt hast, das gar nicht breit war und ein Volk der Juden erwählt hast, wo ein König regierte, der alles andere als einen Konkurrenten wollte. Aber es ist interessant, Gott setzt seine Pläne um. Nichts hält ihn auf. Der König, der Erlöser, sollte in Bethlehem geboren werden und er wurde in Bethlehem geboren. Es ist interessant, es ist etwas von dem, was mich ungeheuer beeindruckt als Lehrer der Heiligen Schrift. Wenn ich die Liste der Prophezeiungen mir aufschreibe, was alles im Alten Testament stand, mit welcher Präzision, mit welchem Detail das vorhergesagt worden ist, ich bin zutiefst beeindruckt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Micha und Jesaja und David und Mose inspiriert waren von einem Geist, der die Zukunft kannte, der das Ende vom Anfang her kennt. Ein anderer Punkt hier ist, die Geburt des Erlösers beginnt eine neue Zeit. Vers 2 heißt es, indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Kindern Israel. Und auch hier hat man eine Parallele in Jesaja. Die beiden Zwillingspropheten quasi zur selben Zeit, die haben manches gleichzeitig vom Geist Gottes geoffenbart worden. Die Worte sind unterschiedlich, aber die Sache ist gleich. Wir warten auf eine Geburt. Wir warten auf eine Frau, die schwanger sein wird und die ein Kind gebären wird. Und die Geburt dieses Kindes ist die neue Zeit. Er gibt sie dahin bis. Das ist genau das. Gott gibt sein Volk dahin. Gott richtet sein Volk bis. Das ist genau das, steht in Jesaja 7. In Jesaja 7 will Ahas nicht Gott vertrauen angesichts des syrisch-ephraimitischen Krieges 735, 34 vor Christus. Er will es nicht. Er will die Assyrer zu Hilfe rufen. Er will sich nicht auf Gott verlassen. Er will sich nicht festlegen. Ich will kein Zeichen erbitten, auf das ich den Herrn nicht versuche. Und dann gibt Gott das Zeichen. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und sie wird einen Sohn gebären. und man wird ihn nennen Immanuel. Das ist Gott mit uns. Und dann wird in Kapitel 7 weiter entfaltet, wie jetzt eine Zeit des Gerichtes hereinbrechen wird über Juda und Jerusalem, das Südreich, über Samarien, auch über Damaskus, das Nordreich und das ausländische Reich der Aramäer. Und Gott wird sein Volk auszählen. Und er wird das machen, was ich vorhin erwähnte, im Bild des Baumes, wo der Baum umgehauen wird und Gericht geübt wird, bis viel Zeit ins Land gegangen ist und bis dann die Frau, die gebären soll, gebiert. Genau das steht hier. Das ist interessant, gell? Weihnachten, was wir feiern, das ist nicht irgendwie nur zufällig reingestolpert in die Geschichte, das ist von langer Hand vorbereitet. Hier steht in Micha 5 steht, du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit gewesen ist. Dieses Kind ist angekündigt worden, nicht nur durch Micha, nicht nur durch Jesaja. Gott hat es Abraham geoffenbart, Gott hat es Isaak geoffenbart, Gott hat es Jakob geoffenbart, Gott hat es sogar Eva schon offenbart, beziehungsweise indirekt der Schlange gesagt und Eva hat mitgehört. Dass Gott Feindschaft setzen wird zwischen der Schlange und dem Samen der Schlange und der Frau, die zu dem Zeitpunkt Eva war, oder Männin, das war ihr Name, sie hat ja noch kein Kind geboren. Eva wurde sie als die Mutter alles Lebendigen. Und zwischen Eva und ihrem Samen. Und dieser Gedanke des Samens, des besonderen Kindes, das geboren wird von einer Frau, zieht sich vom Anfang an, wie es hier steht, von Genesis 3, Vers 14, 15, über Genesis 12, 1. Mose 12, 1. Mose 22, 26, 28, 49, das wird immer wieder aufgegriffen. Psalm 72, Psalm 89, und ich mache jetzt nicht weiter, es gibt noch mehr Stellen. Es ist tatsächlich so, dass die Prophezeiungen über Jahrhunderte, Jahrtausende gegangen sind. Die Frau, die gebären soll, stand immer prophetisch vor Augen. Und dann kam Weihnachten. Dann hat Maria endlich hat Maria das Kind geboren, das die Welt verändern würde. Und das Fantastische ist, dass wir wissen, dass das kein normales Kind war. Hier wurde Gott Mensch. Er wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist, und er wird der Friede sein. Wir haben gesehen, dieses Kind, der Erlöser, musste in Bethlehem geboren werden. Seine Geburt war erwartet und begann eine neue Zeit. Und die christlich geprägten Länder haben tatsächlich die Zeitrechnung irgendwann einmal dann auf die Geburt Christi festgelegt. Und alles, was wir geschichtlich handhaben, ist vor und nach Christus. Die ganze Weltgeschichte wird nach diesem Kind heutzutage bemessen. Und das passt. Es ist angemessen. Viele säkulare Zeitgenossen mögen das nicht. Das stört mich nicht. Ich bin stolz auf Jesus Christus. Jesus Christus hat die Welt verändert. Er wird sie noch mehr verändern. Das, was hier geschieht in diesen Versen, ist, er wird aber auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn. Da steht die Kraft Gottes und das andere Wort ist mehr so die Größe, die Herrlichkeit, das majestätische Gottes. Und dieser Mann, wenn er dann dient als Hirte, als guter Hirte, wie das hier impliziert wird, als König und Hirte, wenn er dient, wird die volle Kraft Gottes zur Verfügung haben. Ich habe das eben aus Jesaja 11 gelesen, Vers 1 und 2, da steht genau dasselbe. Und dort wird es formuliert so, dass der Geist Gottes auf ihm sein wird und dass er deswegen das bewirken kann, was er bewirken wird. Und wir kennen natürlich, wenn wir das Neue Testament lesen und die Evangelien, merken wir Stück um Stück, wo sich das alles erfüllt, wo der Geist auf Christus kommt und ihn salbt und wo er anfängt, in der Kraft des Heiligen Geistes Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und das Wort Gottes in einer Vollmacht zu predigen, dass einmal Soldaten, die ihn festnehmen sollten, das gar nicht können. Ja, die standen wie angewurzelt da. Und dann gehen sie zurück, ohne ihn festzunehmen in Johannes 7. Und dann sagen die, warum habt ihr ihn nicht festgenommen? Noch nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Es war einfach nicht möglich. Die Kraft Gottes war so mit Jesus Christus verbunden, wie hier vorhergesagt, dass er weiden konnte. Und niemand konnte diesen guten Hirten stoppen vor seiner Zeit. Niemand konnte ihn töten vor der Zeit, die Gott festgelegt hatte. Und was bewirkt er? Sie werden sicher wohnen, er bringt Frieden, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Das ist auch großartig. Man hat hier in Person einen Mann, der Shalom genannt wird. Er ist der Friede. Er ist in Person der Friede. Und auch das berührt sich mit Jesaja. Und das berührt sich sogar genau mit einer engsten Parallele von Jesaja, wo steht in Jesaja 9, Vers 5 und 6, wie dieses Kind auf dem Thron Davids heißen wird. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ein Teil seines Namens ist Friede, Fürst. Und seine Herrschaft wird groß werden, wachsen, die ganze Welt erfassen und den Krieg in der Welt beenden. Wow, das ist eine Aufgabe. Warum ist das möglich? Micha sagt, er selbst ist der Friede. Wo auch immer er Einkehr hält, kehrt Frieden ein. Er schafft Frieden. Er hat auch Macht. Es ist nicht so, dass der keiner Fliege was zuleide tun könnte. Das merkt man dann, wenn man weiterliest. Das habe ich jetzt nicht, mein Text ist nicht so lang. Aber wenn man vorher und nachher liest, dann merkt man, dass Gott die Völker der Welt richten wird. Und dass es geschehen wird, auch durch ihn. Wenn man Micha abklopft zum Thema Frieden, dann hat man in Kapitel 4 das Friedensreich. Und das ist gepaart mit dem Anfang vom Buch. Da heißt es, da ist eine Gotteserscheinung. Höret alle Völker, Kapitel 1, Vers 2. Merkt auf, Land und alles, was darinnen ist, denn Gott, der Herr, hat mit euch zu reden, ja, der Herr aus seinem heiligen Tempel. Denn siehe, der Herr wird herausgehen aus seiner Wohnung und herabfahren und treten auf die Höhen der Erde, dass die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, gleich wie Wachs vor dem Feuer zerschmilzt, wie die Wasser die talwärts stürzen. Das alles um Jakobs Übertretung willen und um der Sünden willen des Hauses Israel. Was ist aber die Übertretung Jakobs? Ist es nicht Samaria? Was sind aber die Opferhöhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Zur Zeit von Micha war große Gottlosigkeit da, sowohl im Nordreich als auch im Südreich teilweise. Und jetzt sieht man hier in diesem Bild am Anfang, wenn das ein Film wäre, dann würde man sehen, wie Gott aus dem Himmel auf die Erde kommt und wie die unter der Gewalt seines Ansturms die Berglandschaften dieser Welt verändert werden. Die Geografie der Welt wird verändert. So kommt Gott an in Kapitel 1 und in Kapitel 4 ist das Pendant dazu. Dann hat man den Berg Zions erhöht. Die Berge der Welt zerschmelzen vor der Macht und der Herrlichkeit Gottes und sinken. Und der Berg Zion wird in Kapitel 4 erhöht. Und die Menschen, die Völker strömen dazu. Und alle Völker fangen an, Gottes Lehre und Gottes Wort, das Evangelium, anzunehmen. Das ist in Kapitel 1 bis 4 vor unserem Text. Er wird der Friede sein. Er setzt das durch. Wenn man überlegt und man liest Micha, wie kann es sein, dass er Frieden bringt, dann hat man am Ende dann auch den Hinweis auf die Vergebung der Sünden, die ein Teil vom Paket Gottes ist. Gott nutzt das Kind, das geboren wird, um Frieden zu stiften und Heil zu schaffen. Und in Micha 7 am Ende wird dann deutlich, er muss die Sünden Israels überwinden. Und da heißt es so: Wo ist solch ein Gott, wie du bist? Der Name Micha ist ja eine Kürzung von Micha-Yahu, wer ist wie der Herr? Und deswegen ist das am Ende auch so ein Anklingen auf seinen Namen, der auch am Anfang steht. Wo ist solch ein Gott wie du? Wer ist wie du? Wo ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern geschworen hast. Das wird nicht in der Breite entfaltet, was das Fundament ist für dieses Vergeben. Es wird einfach nur prophezeit. Und da muss ich jetzt natürlich wieder Hilfe nehmen bei Jesaja, dem Zeitgenossen. Friede, wie kommt der Friede zustande als Vergebung der Sünden, als Überwindung der Sünden? Jesaja 53, Vers 4, folgende: Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott hat deine und meine Sünde genommen und diesem Sohn, diesem Kind, das geboren wird, aufgeladen. Und er ist von Bethlehem an anfangend bis zum Kreuz nach Jerusalem gegangen und er hat dort die Sünde gesühnt. Jetzt kann Gott sie nehmen und versenken. Auf nimmer Wiedersehen. Wir haben einen fantastischen Herrn. Weihnachten ist ein großartiges Fest. Wir feiern einen Gott, der so barmherzig ist. Micha nennt das so, er hat Freude, er hat Spaß, er hat Lust an Gnade. Gott hat eine Riesenfreude daran, Verlorene zu retten, Sünder zu begnadigen. Und die Basis ist dieses Kind. Er ist der Erlöser, der in Bethlehem geboren werden musste. Seine Geburt hat eine neue Zeit eingeleitet und er schafft Frieden. Er schafft Frieden, weil er für uns gestorben ist. Frieden mit Gott, Frieden mit dem Nächsten. Frieden für ewig und weltweit. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.